Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen diese Woche auf am Donnerstag, den 6.11. um kurz nach 10. Das bedeutet auch, dass wir euch in dieser Folge noch nicht die Ergebnisse der Justizministerkonferenz mitbringen können. Wir haben aber natürlich schon mal auf die Agenda geschaut.
Das sind unsere Themen. Das Bundesverfassungsgericht hat Triage-Regeln im Infektionsschutzgesetz für nichtig erklärt. Max Amos erklärt, weshalb und wie es jetzt weitergeht. Die EU nimmt von der Chat-Kontrolle Abstand, jedenfalls vorerst. Eine Initiative namens Offene Urteile will mehr Urteile für alle zugänglich machen. Und die Justizminister tagen und sprechen unter anderem über Journalistenbeleidigungen und sexuell motivierte Fotos. Erstmals bei uns im Podcast Janina Schäffer aus der Beck Aktuell Redaktion. Sie hat die neuen Briefe an junge Juristinnen und Juristen gelesen und für uns rezensiert.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Als klar war, dass das Bundesverfassungsgericht am Dienstag über die Triage-Regelungen des Infektionsschutzgesetzes entscheiden würde, brach bei uns in der Redaktion ehrlich gesagt schon ein bisschen Aufregung aus. Hat sich nicht so richtig erfüllt, denn was wir uns so eigentlich von der Entscheidung erhofft hatten und was sie dann tatsächlich gebracht hat und vor allem, wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Max Amos. Denn der war, glaube ich, am aufgeregtesten von uns allen, könnte auch daran liegen, dass er zum Thema Sterbehilfe promoviert und hat sich sozusagen im Kontext auch mit den Triage-Verfahren schon mehrfach beschäftigt. Und deswegen hat er sich auf die Entscheidung aus Karlsruhe, es klingt zynischer, als ich es meine, richtiggehend gefreut. Hey Max, schön, dass du wieder dabei bist, obwohl du eigentlich diese Woche ausnahmsweise mal nicht podcasten müsstest.
Ich habe es ja nicht lange ohne mich ausgehalten.
Natürlich, wir vermissen dich und deine Kompetenz halt. Also jetzt nochmal hier einmal die Vorgeschichte bitte für unsere Hörerinnen und Hörer. Wieso musste das Bundesverfassungsgericht überhaupt über die Regelung in § 5c Infektionsschutzgesetz, ihr erinnert euch, das waren diese furchtbaren Corona-Regeln, die sich dann irgendwie summierten, entscheiden? Und was steht da überhaupt drin in der Norm?
Also in der Corona-Pandemie können wir uns dann auch erinnern, da gab es ja diese teilweise doch beklemmten Bilder da aus Norditalien, wo Leute auf Krankenhäusern da gestorben sind, wahrscheinlich auch, weil sie nicht mehr behandelt werden konnten, weil es einfach nicht genügend Betten oder Beatmungsgeräte gab. Und das hat natürlich dann auch hier in Deutschland ja zu diesen Befürchtungen geführt, dass das auch passieren könnte. Und deswegen hat man sich dann auch ja erstmal so mit dieser Triage-Situation auseinandergesetzt. Vielleicht ganz kurz zu der Begrifflichkeit. Also Triage meint ja die erstmal relativ theoretische, aber dann vielleicht dann doch irgendwie relevante Situation, dass eben zwei Patienten, die eine lebensnotwendige Behandlung brauchen, kommen jetzt in meine Intensivstation. Ich habe aber nur einen Behandlungsplatz, also in dem Fall jetzt vielleicht nur ein Beatmungsgerät, mit dem ich jemanden am Leben erhalten
kann.
Genau,
das heißt, die eigentliche Triage wäre sozusagen, die Behandlungsnotwendigkeit ist in der Theorie gleich hoch. Beide brauchen das zur Erhaltung ihres Lebens. Es gibt aber nur ein Bett, ein Beatmungsgerät, ein weiß der Geier was, richtig?
Das ist eine Dilemmasituation, wie die Ethiker sagen. Also ich muss dann wählen, wessen Leben ich rette im Extremfall. Und das ist natürlich eine fürchterliche Situation für Ärzte, aber auch für Betroffene. Und die Medizin kennt dieses Szenario schon länger. Also Triage-Regelungen gibt's schon immer in der Medizin, in den Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften.
Aber nicht im Gesetz.
Nicht im Gesetz, genau. Aber was ich sagen wollte, das gibt's halt schon länger, weil auch Notärzte teilweise triagieren müssen, wenn die jetzt an einen Unfallort kommen und da liegen 5 Schwerverletzte und ich muss mich entscheiden, wen behandle ich zuerst. Das heißt also, das war der Medizin schon bekannt und deswegen hat die da ihre eigenen Regeln für. Und die Leitlinien der Fachgesellschaften, die haben da auch deswegen ein paar Kriterien aufgestellt. Das eine ist natürlich erstmal Indikation, das heißt, braucht jemand eine Behandlung überhaupt? Patientenwille ist auch klar, kann jemand gegen seinen Willen behandeln und dann auch die klinischen Erfolgsaussichten. So, und das ist ein bisschen das Problem da drin. Da haben nämlich dann damals Menschen mit Behinderungen waren das, die dann erstmalig vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, haben gesagt, wenn das jetzt zu diesem Fall kommt und wir vielleicht wegen unserer Behinderung dann als geringere Erfolgsaussichten zugemessen bekommen, dann werden wir am Ende nicht behandelt. Und das ist
also
dann ja
Erfolgsaussichten bedeutet zu überleben, Überlebenschancen, oder?
Genau. Klinische Erfolgsaussicht ist die Chance, dass ich die Behandlung überlebe, je nachdem mittel-langfristig. Aber so ein wichtiger Indikator ist halt meine körperliche Gesundheit, die ich ohnehin mitbringe. So, und da gibt's natürlich alte Menschen, die potenziell schlechter abschneiden, Menschen mit Vorerkrankungen und eben auch Menschen mit Behinderungen, je nachdem, was das für welche sind. Die haben sich dann damals 2021 an das Bundesverfassungsgericht gewandt und das hat dann entschieden, dass der Gesetzgeber der Gesetzgeber, da kommen wir gleich noch zu, dass er tätig werden muss, weil es eben bis dato keine gesetzliche Regelung für so eine Situation gab. Und eben um zu vermeiden, dass da Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, solle der Gesetzgeber bitte unverzüglich, hat das BfG damals gesagt, doch mal Regeln dafür aufstellen.
Und dann gab es nur also quasi eine Pandemielösung, ne? Also der Gesetzgeber hat dann keine allgemeine Triage-Lösung gemacht, sondern hat gesagt, wir nehmen jetzt erstmal den dringenden Fall, nämlich quasi den Corona-Fall, die Pandemielösung, und hat da dann Triage-Regeln reingeschrieben ins Infektionsschutzgesetz.
Also es gab auch Überlegungen, das im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und sowas zu machen, aber das wirft andere Schwierigkeiten auf. So hatte dann also damit eine Lösung gefunden mit diesem 5c, diesem Paragraphen 5c, den man eingefügt hat. Also der sagt dann jetzt in seinem Absatz 1, Satz 1 direkt ganz klar, niemand darf wegen Gebrechlichkeit des Alters, ethnischer Herkunft oder Behinderung oder anderen sonst Diskriminierungsgründen bei so einer Behandlung benachteiligt werden. Und jetzt kommen die Ärzte oder kamen die Ärzte und sagen, wir sehen uns dadurch jetzt aber in unserer Entscheidungsfreiheit, genau genommen, also juristisch gesprochen, in unserer Berufs- und auch Gewissensfreiheit eingeschränkt, weil es ist ja eigentlich unsere genuine Aufgabe zu entscheiden, wenn wir da Patienten vor uns haben, wen behandle ich jetzt? Ne? Und da sollte uns der Gesetzgeber nicht reinlegen. Und deswegen sind dann wiederum Ärzte vor das Bundesverfassungsgericht.
Und die haben ja auch gewonnen. Also das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag diese Norm in 5c Infektionsschutzgesetz für nichtig erklärt. Aber das Problem ist, die Ärzte haben irgendwie trotzdem eigentlich nicht recht bekommen und in der Sache sind wir kein Stück schlauer, oder?
Ja, genau, das Bundesverfassungsgericht hat sich da, wenn man böse sein will, hat sich einen schlanken Fuß gemacht und hat den Bundesgesetzgeber einfach für unzuständig erklärt. Also hat gesagt, der Bund hatte gar keine Kompetenz, um dieses Gesetz zu erlassen, diesen Bereich zu regeln. Wir kennen das ja noch alle aus der Staatsorga-Vorlesung. Bei mir jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber na, es gibt ja die Kompetenzverteilung im Grundgesetz, im Föderalismus, ne, dass die Länder haben in der Regel die Zuständigkeit, ihre eigenen Gesetze zu schreiben, und da gibt's halt eben Kompetenzen, die ausschließlich für den Bund vorgesehen, das steht dann aber im Grundgesetz drin, und dann eben noch die konkurrierende Gesetzgebung, wo der Bund das an sich ziehen kann. So, und jetzt das, was hier hauptsächlich in Frage kam, war, um mal kurz noch einen Abstecher hinzumachen, war dieser Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 Variante 1 Grundgesetz. Er sieht nämlich vor, dass der Bund Maßnahmen oder Regelungen treffen kann für Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Tieren und Menschen. So, da denkt man erstmal, okay, passt ja, Pandemie, ne, ist irgendwie eine Pandemieregelung. Das hat das Bundesverfassungsgericht aber jetzt anders gesehen, weil die sagen, das ist ja gar keine Pandemieregelung, die ihr da aufgestellt habt, sondern das ist ja eine Pandemiefolgenregelung eigentlich. Ja, klar, wenn man drüber nachdenkt, das ist auch irgendwie schlüssig, weil das ist ja keine, also wenn ich entscheide am Ende von lauter Menschen, die krank geworden sind und mir Leben ringen, wen ich davon behandle, dann bekämpfe ich damit nicht die Pandemie, sondern nur, dass halt Menschen daran sterben. Aber das ist keine Infektionsschutzmaßnahme. Und deswegen haben die gesagt, nee, das ist nicht von diesem Kompetenztitel umfasst, das ist vielmehr eigentlich ärztliches Berufsrecht, und das eben sind nur die Länder gefugt zu regeln.
Okay, die Ärzteverbände feiern trotzdem, ne? Obwohl es eigentlich eine rein formale Entscheidung war, eine reine Zuständigkeitsentscheidung, haben die Ärzteverbände gesagt, super Sache, das Bundesverfassungsgericht hätte die ärztliche Behandlungsfreiheit gestärkt. Fand ich sehr erstaunlich.
Ja, fand ich auch erstaunlich. Also natürlich hat der Senat gesagt, ja, also der Bund darf da jetzt nicht einfach reinregeln mit irgendeinem fremden Kompetenztitel, aber das bedeutet ja gerade nicht, dass das nicht geregelt werden könne. Das BfG selber hat ja 2021 schon enge Grenzen gesetzt und hat ja gesagt, der Gesetzgeber soll tätig werden, eben um diesen Bereich zu regeln. Also jetzt zu sagen, das Bundesverfassungsgericht will ich jetzt der Gesetzgeber darin regeln, ist natürlich Quatsch, sondern es geht nur darum, dass man eben, dass das eben der Landesgesetzgeber machen muss.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, hast du mit dieser Entscheidung gerechnet?
Nee, also ich glaube, die meisten haben mit dieser Entscheidung nicht gerechnet. Vor allem, weil ja auch lustigerweise aus den Beschlussgründen 2021 auch nichts dazu hervorging. Also soweit ich das.
Genau, da hätte Karlsruhe ja auch mal einen Tipp geben können. So übrigens, wir finden, das sollten die Länder machen, nur sicherheitshalber. Ja, also, falls ihr auf die Idee kommt, der Bund macht
genau,
das.
Genau, wenn man schon eine Entscheidung schreibt, wo da drin steht, ja, lieber Gesetzgeber werde tätig, und ich habe aber einen bestimmten Gesetzgeber im Sinn, auf den vielleicht nicht unbedingt alle gekommen wären, dann hätte man das natürlich machen können. Muss man natürlich nicht. Ich kann natürlich auch sagen, gut, liebe Regierung, passt doch mal auf, was deine eigenen Kompetenzen sind. Also da kann man jetzt viele Schuldige finden, aber es führt natürlich jetzt ein bisschen zu der misslichen Situation, wenn die Länder ran müssen. Das haben viele Experten, mit denen ich mich jetzt auch diese Woche unterhalten habe, befürchten das, dass jetzt dann gegebenenfalls in jedem Bundesland, also dass wir dann 16 verschiedene Triage-Regelungen bekommen, was, wenn man so drüber nachdenkt und bei einer Entscheidung über Leben und Tod, also so eine der grundsätzlichsten ethischen Entscheidungen, die wir in unserem Staat treffen, ist irgendwie nicht vermittelbar, also auch einem normalen Menschen, glaube ich, nicht vermittelbar, dass jemand in Bayern anders entschieden wird als in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein, wer behandelt wird und wer sterben soll. Ne? Also.
Oder dass man sich dann womöglich, wenn man an einer Landesgrenze wohnt, das Krankenhaus aussuchen müsste, wenn man in so eine Situation käme, weil man wüsste, irgendwie in der einen Region wird anders entschieden als ja. in der anderen.
Also ich meine, Grundgesetzänderung wäre natürlich auch denkbar, könnte man machen, den Kompetenztitel einfach zu ändern. Sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so richtig, dass man sich diese Baustelle jetzt da aufmachen würde.
Und so oder so, also es muss jetzt neu geregelt werden. Damit dürften jetzt auch die alten Streitigkeiten zurückkommen. Und die Ärztinnen und Ärzte hatten ja mit ihren Verfassungsbeschwerden zum Beispiel auch gerügt, dass dieses Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit, dass das jetzt gekippte Gesetz, da stand es drin, dass das gar nicht zu vereinbaren sei damit, dass das Bundesverfassungsgericht halt eine Diskriminierung behinderter und gebrechlicher Patienten verboten hatte. Was ist das Problem der Ärzteschaft? Also wo soll da der Widerspruch liegen?
Ja, also das Gesetz, was wir jetzt hatten, der Paragraph 5c IFSG, der sah halt eben vor, dass die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit das maßgebliche Kriterium für die Triage-Entscheidung sein soll.
Aber klingt ja auch erstmal plausibel. Also ich meine, das Bundesverfassungsgericht wollte ja evident nicht, dass eine Ärztin entscheidet, lieber die, keine Ahnung, 35-jährige Sportlerin zu retten, als den 67-Jährigen mit einer Behinderung, mit dem Hintergedanken, naja, der ist ja eh behindert und stirbt bald. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so runterbreche, aber das klingt doch erstmal plausibel nach einer Diskriminierung. Wieso ist es nicht plausibel nach medizinischen Gesichtspunkten?
Also es ist halt widersprüchlich in sich. Also wenn ich sage, entscheide bitte nach der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit, und dann berücksichtige aber bitte nicht, ob jemand alt oder gebrechlich ist.
Das heißt, es geht dann darum, dass in dieser Situation derjenige auch eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hat, weil er alt und gebrechlich ist und der Körper das einfach
Klar,
nicht so mitmacht.
Klar, weil die Lunge von einem 80-Jährigen ist vielleicht schwerer zu retten als die von einem 25-Jährigen. Jetzt mal, um nur laienhaft mal irgendwie so ein Beispiel zu nennen, aber das sagen halt alle Ärzte, das ist halt eine theoretische Größe. Wenn ich das jetzt da rausnehme, dann ergibt diese Überlebenswahrscheinlichkeit überhaupt keinen Sinn mehr, wenn ich da diese ganzen Gesundheitsfaktoren nicht berücksichtigen darf. Und ich glaube, damit haben die tatsächlich auch ein Stück weit einen Punkt. Das Ergebnis des Ganzen kann eigentlich nur sein, wenn man es jetzt den alten Paragraphen verfassungskonform ausgelegt hätte, dass man daneben sagt, die intensivmedizinische Behandlung, also dass dieses Kriterium der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit, dass sie es eigentlich nur darauf beschränkt zu sagen, die Behandlung darf nicht aussichtslos sein. Das ist dann aber auch wieder inhaltsleer, weil wenn die aussichtslos wäre, ist sie schon gar nicht indiziert, dann habe ich als Arzt...
Dann habe ich eigentlich kein Triage-Problem.
Genau. Also wem sie nichts bringt, den brauche ich ja nicht zu behandeln. Also das sehe ich so ein bisschen, da haben die Ärzte, glaube ich, einen Punkt, dass das nicht so die bestmögliche Regelung war, die man ja getroffen hat. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, die Idee wahrscheinlich auf der Zunge liegt. Was macht man denn sonst? Weil irgendwie muss man es ja entscheiden. Und da kommen natürlich jetzt diese alte Diskussion wieder raus, die wir dann damals in der Pandemie auch in Leitartikeln in Zeitungen gelesen haben und so, zum Losverfahren beispielsweise. Also es gibt Leute, die fürs Losverfahren plädieren.
Wenn man jetzt einfach alles in diesem Land, was irgendwie relevant ist für Menschen, machen wir per Losverfahren. Wehrdienst, Triagen.
Ja, also ich meine, es ist irgendwo konsequent, weil es natürlich die maximale Gleichheit gewährleistet. Jeder hat dann theoretisch die gleiche Chance. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das ist durchaus gerechtfertigt, nach dem Alter zum Beispiel zu gehen, weil die sagen, es ist doch was anderes, wenn ich jetzt einen Menschen rette, der noch sein ganzes Leben vor sich hat oder jemanden, der nur noch 5 Jahre vor sich hat. Ich persönlich sehe das anders, aber es ist auch eine Sichtweise, die von Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertreten wird.
Und zwar durchaus auch von Namhaften. Und wo wir schon bei moralisch grauenhaft schwierigen Problemen sind, das sollten wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern dann auch nochmal mitgeben. Jetzt ist ja auch eine Vorschrift wieder gestrichen worden, die es verboten hatte, eine bereits begonnene Behandlung eines Patienten wieder abzubrechen, wenn eine andere Patientin eingeliefert wird. Also komplizierter Begriff für eine eigentlich relativ simple Situation. Das nennt man Ex-Post-Triage. Also eine Patientin wird schon behandelt, ein anderer Patient kommt rein und offensichtlich gibt es dann irgendwelche Gründe dafür, aufgrund dessen Ärzte sagen, wir ziehen den jetzt vor. Wir nehmen das bereits vergebene Behandlungsgerät wieder jemandem.
Ja, genau. Das wäre zum Beispiel so die klinische Erfolgsaussicht, ne, wo man dann sagen würde, wir behandeln zwar noch jemanden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Person das überleben wird, ist nicht so hoch. Jetzt kommt gerade jemand von den Faktoren, die wir da so berücksichtigen, vielleicht mit einer besseren Perspektive, lass uns lieber den behandeln. Da gab es auch ein bisschen Aufregung, weil es erst aus dem Bundesgesundheitsministerium, damals in dem Gesetzgebungsverfahren, da kam so ein Referentenentwurf raus, wo das noch als erlaubt drin stand. Dann gab es einen riesen Aufschrei, dann hat Karl Lauterbach seinerzeit Gesundheitsminister gesagt, mit mir gibt's keine Ex-Post-Triage, dann flog das wieder raus und im Endeffekt hat man dann das Gesetz geschrieben mit einem expliziten Verbot dieser Ex-Post-Triage. Und die Ärzteschaft möchte das jetzt gerne anders geregelt haben. Also wenn es jetzt neu geregelt wird, dass das eben erlaubt ist. Wir haben auch damals schon dafür plädiert. Die sagen, wir haben ja auch, also wir wollen ja ohnehin niemanden diskriminieren oder irgendwie schlechter behandeln. Also die Ärzteschaft pocht ja auch sehr auf ihre eigene Ethik. Ne? Das ist ja ein Berufsstand, der sich wahnsinnig stark seiner persönlichen Ethik verpflichtet und werben auch für Vertrauen in solchen Extremsituationen, um da auch Handlungsspielraum zu haben. Und das verstehe ich auch total, muss ich sagen, dass man da sagt, wir sind sowieso auf gut Deutsch die Angeschissenen da in der Situation, weil wir dann da stehen und müssen dann irgendwie, also das ist ja eine Situation, in der man selber nicht sein möchte. Ne? Gleichzeitig kommen wir aber auch, glaube ich, nicht drum herum. Also Strafrechtlerinnen und Strafrechtler bemerken das mehrheitlich als strafbaren Totschlag. Ne? Diese Ex-Post-Triage, also die Behandlung abzubrechen eines anderen Patienten für jemand anderen.
Und zwar auch nicht eben durch Unterlassen, sondern man sogar durch
genau,
Tun.
Genau, weil ich die Behandlung abbreche. Das ist ja diese alte Lehre zwischen Unterlassen und Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen. Und das ist halt hier genau der Punkt, weil wenn ich jetzt zwei gleichwertige Pflichten hätte, also Behandlungspflichten, ja, also das ist ja, man könnte ja auch sagen, das ist ja eigentlich nicht so viel anders als die klassische Triage, die Ex-ante-Triage-Situation, wo zwei gleichzeitig theoretisch reinkommen und ich entscheiden muss, wen wähle ich. Da muss ich mich auch für einen entscheiden. Da habe ich aber zwei gleichwertige also Behandlungspflichten, die miteinander kollidieren, strafrechtlich gesehen, rechtfertigende Pflichtenkollision. Ja. Also ich tue eigentlich was Unrechtes, aber es ist gerechtfertigt. Ist hier aber nicht so, weil man sagt, ich habe ja jetzt hier eine Behandlungspflicht, also die Pflicht, die Behandlung nicht abzubrechen, also eine Unterlassenspflicht und eine Handlungspflicht zugunsten eines anderen. So, die gilt aber nur prima facie. Und die Unterlassungspflicht, jemandem seine Behandlung nicht wieder wegzunehmen, die wiegt höher. Deswegen habe ich hier keine gleichwertigen Pflichten, die miteinander kollidieren. Das heißt, ich muss der einen Pflicht folgen. Und wenn ich das nicht tue, dann mache ich mich eben strafbar. Und das ist auch so ein Argument, was damit angeführt wird, weil ich sonst auch aktiv eine Entscheidung treffe, zu sagen, nee, dein Leben ist jetzt das, was hinten ansteht. Und dann kommt man natürlich in gefährliches, ethisches Menschenwürde-Gewässer rein.
Also ich glaube, da kann man tatsächlich nur hoffen, dass es eine einheitliche, also irgendwie eine Möglichkeit gefunden wird, das einigermaßen einheitlich zu regeln und vielleicht auch, dass es etwas schneller kommt als die Regelungen zur Sterbehilfe, auf die wir ja nun immer noch warten. Max, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einordnung.
Gerne.
Die gute Nachricht.
Ja, die gute Nachricht, die Chatkontrolle ist vom Tisch, aber nach der Chatkontrolle ist vor der Chatkontrolle. Die verpflichtende Durchleuchtung von Chats ist jetzt zwar erstmal vom Tisch, das liegt auch am deutschen Widerstand, vorerst jedenfalls, denn es gibt weiterhin Befürworter. Und spätestens seit der Vorratsdatenspeicherung wissen wir, dass solche Debatten andauern. Nochmal zur Rekapitulation. Die Idee der Kommission war, was für die Prävention und Bekämpfung sexuellen Missbrauchs von Kindern zu machen. Und ein Teil dieser Maßnahmen war dann das Durchleuchten von Inhalten, damit dann die Plattformen sozusagen Kinderpornografie auffinden können und das dann den Ermittlungsbehörden anzeigen. Jetzt hat ja Dänemark die EU-Ratspräsidentschaft und wollte dieses Projekt zum Abschluss bringen. Derzeit gilt, dass die Plattformen freiwillig scannen und anzeigen, aber das Problem ist, dass diese Meldequalität sehr unterschiedlich ist. Manche machen es gar nicht, manche machen es ein bisschen. Das wollte man also ein bisschen vereinheitlichen und vor allen Dingen verpflichtet machen. Also sie sollten die Pflicht haben, dieses Scannen und Melden durchzuführen und dabei mit so einem EU-Zentrum zusammenarbeiten, das 2020 eingeführt wurde und eben auch bei diesem Kinderschutzprogramm mithilft. Kritik gab es daran, vor allen Dingen aus Deutschland. Frau Hubig sagte, die anlasslose Chatkontrolle muss in einem Rechtsstaat tabu sein. Naja, und jetzt gibt es einen Kompromissvorschlag und dem hat nun auch Frau Hubig in ihrer Gestalt als Bundesjustizministerin zugestimmt.
Aber wenn gar keine Pflicht kommt, wofür brauche ich denn dann jetzt einen Kompromissvorschlag?
Also einmal geht es natürlich um Gesichtswahrung. Man kann ja nicht irgendwie sagen, gut, dann lassen wir das alles sein. Also eher ein politisches Argument. Aber es ist vor allen Dingen so, dass man den Rechtsrahmen etwas verstetigen will. Wenn man solche Meldungen machen will, dann hat das natürlich auch irgendwie was mit Datenschutz zu tun. Und jetzt wird dieser Rechtsrahmen dazu, diese Meldung überhaupt machen zu dürfen, der wird verstetigt. Das Problem ist weiterhin auch noch, dass diese freiwilligen Maßnahmen Teil der Risikobewertung werden. Das heißt, es gibt ja diese Risikobewertung von Plattformen, wo man nur guckt, wie stellen die sich so an mit illegalen Inhalten. Und wenn da jetzt rauskommt, dass die nicht viel melden und freiwillig einfach gar nichts machen, dann fließt das in diese Risikobewertung mit ein. Das heißt, es gibt einen Anreiz für Plattformen, doch etwas mehr zu tun. Und es gibt eine Review Clause, sprich, man will sich das Ganze nochmal angucken, wie das Meldeverhalten so läuft und dann eventuell einen neuen Vorstoß.
Okay, das heißt, es könnte jetzt sozusagen, es ist so ein bisschen das alte deutsche Modell, wir versuchen es mal freiwillig und wenn es nicht freiwillig klappt, dann werden wir doch strenger und müssen da irgendwie die Zügel anziehen oder wie?
Es ist im Grunde das Modell der kompletten EU-Plattformregulierung, die ja auch ganz viel mit so Anreizen arbeitet. Ihr könnt ja mal freiwillige Community Guidelines machen und wenn ihr es nicht macht, dann ziehen wir die Daumenschrauben an. Das ist im Digital Services Act auch so eingerichtet. Okay. Das Interessante ist übrigens, dass Deutschland sich insgeheim dann doch wieder nicht ganz einig war. Ja, also wir haben ja Frau Hubig gehört und die Union hat auch brav gesagt, nein, Chatkontrolle machen wir nicht. Es gibt aber offenbar einen Drahtbericht des Auswärtigen Amtes. Dort sitzt im Moment jedenfalls noch Johannes Wadefuhl von der CDU. Und dieser
den
Drahtbericht...
Den Seitenhieb konntest du dir nicht verkaufen. Ne?
Wir müssen ja Aktualität machen. Wer weiß, vielleicht ist am Samstag weg und dann ist es McAllister. Ja, kann ja sein.
Ja. Wieso? Mein Freund Joe, der kann ja nicht weg sein. Oder meinst du, dass das so
ja, dass
wie,
das dein Freund ist, das habe ich mir gleich gedacht. Dass du da sagst, dass der Joe, der ist grün genug, dass du sogar CDU wählen würdest.
Das war das Argument, die Formulierung von Friedrich Merz, mein Freund Joe. So, okay. Da weiß ich nicht, ob ich mir da Sorgen machen würde, wie bei Angela Merkel, wenn die sich hinter die Leute gestellt hat. Aber okay, weiter im Text. So, also Auswärtiges Amt.
Genau, es gibt einen Drahtbericht aus dem Auswärtigen Amt, da berichtet Netzpolitik.org drüber. Und in diesem Drahtbericht steht drin, man möge doch da jetzt zustimmen, weil es fehlt ja nur noch Deutschlands Zustimmung. Auch Stefan Cornelius, der Regierungssprecher, klang nicht so richtig begeistert von der Absage. Er formulierte es irgendwie so, naja, die Debatte habe ja irgendwie eine Schlagseite bekommen und deswegen könne man da jetzt nicht zustimmen. Aber also man merkt so ein bisschen, manche in der Regierung würden doch ganz gerne zustimmen.
Also frage ich doch dann mal für diejenigen, die bestimmt gerne zustimmen würden, wie relevant wäre denn das Instrument für den Schutz von Kindern?
Ja, das ist so diese Frage aller Fragen, die ja bei all diesen Vorhaben aufkommt, bei denen es um Kriminalitätsbekämpfung im Internet geht, insbesondere bei Kindesmissbrauchsdarstellungen. Man muss das Ganze, also natürlich hilft es irgendwie, wenn man mehr Daten hat. Das Argument kann man immer bringen. Mehr Daten gleich mehr effektiv, grundsätzlich. Man muss es aber natürlich ins Verhältnis stellen, denn was ja Kritiker bemäkeln, ist, dass eben der komplette Chatverkehr über WhatsApp etc. dann durch so einen Filter geht. Das heißt, du hast immer das Risiko, dass es zu falsch positiven Ausschlägen kommt, was echt Mist ist, denn bei so einem Delikt möchtest du nicht einen falsch positiven Ausschlag haben, weil das ist dann ist dein Ruf erstmal hinüber und dann hast du ein ganz anderes Problem am Hals. Also kurzum, das ist ein ziemliches Risiko und dann gibt es noch diese Argumente, dass es ausgeweitet werden könnte etc. So, was bringt es? Ja, unterm Strich dann doch wieder nicht so viel, denn natürlich finden solche Straftaten in Teilen des Internets statt, auf die wir normal gar nicht irgendwie zugreifen. Ja, Stichwort Darknet. Und da ist jetzt die Frage, wenn man so eine Chatkontrolle macht, dann würden natürlich auch die dümmsten Pädosexuellen auf die Idee kommen, dann suchen wir uns einen anderen Anbieter und gehen ins Darknet, der nicht irgendwie der Kommission brav irgendwelche Meldungen macht und einen Filter einrichtet. Das ist eben das Dilemma einer jeden Regulierung und wir kennen diese ganze Debatte auch schon, denn hinter dieser Chatkontrolle steht ja unter anderem die Kommissionspräsidentin von der Leyen und die ist hierzulande ja bekannt als Zensursula. Ursula von der Leyen, Zensursula. Die Älteren erinnern sich, da gab es mal diese Stoppschilder-Debatte. Da sollte dann also auch der Staat eingreifen und den Internetverkehr ein bisschen umleiten, damit die Leute nicht nach Kinderpornografie googeln und sie sich dann angucken können. Und das war genauso eine blöde Idee, weil wird sicherlich einen kleinen, winzigen Prozentsatz dann davon abhalten, auf so eine Seite zu gehen. Die meisten werden aber eine Umgehung finden. Und diese Umgehung war damals auch sehr einfach. Das ist dasselbe Argument. Tiefer Eingriff, die Effektivität funktioniert aber nur bei den ganz Dummen und bei den anderen nicht. Also ihr seht schon, hört schon, es ist eine Debatte, die wiederkommt. Es ist genauso wie mit der Vorratsdatenspeicherung. Kleines Update, da hat Herr Dobrindt irgendwie vor kurzem mal gesagt, er wollte in den nächsten Wochen, das war glaube ich im September, hat er gesagt, in den nächsten Wochen einen Vorschlag machen. Wartet die Welt ja auch noch irgendwie drauf. Und auch dort sind ähnliche Argumente vorgebracht. Und das ist tatsächlich aber eine Maßnahme, die wohl eher bei der Bekämpfung von Pädokriminalität helfen kann. Ist aber auch noch nicht da, der Entwurf. Warten wir also auch noch drauf.
Wir warten in dieser Folge auf einiges. Am Mittwoch gab es eine Pressekonferenz der neuen Initiative Offene Urteile. Und wie der Name schon sagt, hat diese Initiative sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland mehr Urteile offen zugänglich zu machen.
Wer steckt denn dahinter?
Das sind durchaus namhafte Organisationen, also der gemeinnützige Verein OpenJur, die KI-Rechercheplattform Anita, die Rechtsinformationssysteme hinter diejure.org und fragt den Staat, also Transparenzinitiative auch relativ bekannt, und Transparency International Deutschland. Die wollen jetzt 3 Wege anbieten, damit mehr Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden. Das Problem ist, glaube ich, bekannt, das haben wir mit Sicherheit hier auch im Podcast schon angeschrieben, also aktuell ist es gar nicht genau bekannt, wie viele Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden. Man geht von 1-3% aus, also durchschnittlich so roundabout 2%. Das soll sich eben aus Sicht dieser Transparenzinitiative ändern. Also ne, Grundgedanke dahinter ist, glaube ich, klar, Rechtsstaat muss verständlich sein, geht nur, wenn Urteile verfügbar sind für alle. Dazu soll es jetzt 3 Wege geben. Bürgerinnen und Bürger sollen Urteile anfordern können, also wenn sie konkret Urteile haben wollen. Wenn ihnen also ein Aktenzeichen vorliegt, können sie es über die Plattform anfordern, kostenlos. Offene Urteile will sich dann selbst drum kümmern und die dann sozusagen organisieren bei den Gerichten. Anwältinnen und andere Berufsgruppen sollen selbst Urteile einstellen können, was natürlich tendenziell das Risiko birgt, dass man da eine bestimmte Geschichte erzählen kann. Also wenn man bestimmte Urteile erwirkt und dann immer nur Urteile aus einer Ecke da reinkommen, dann kann das natürlich irgendwie eine Tendenz geben. Es ist klar, da können Bias reinkommen. Und das Projekt selbst, das spricht dann zumindest mal zahlenmäßig wahrscheinlich gegen mögliche Bias, will systematisch immerhin rund 1 Million Urteile eigeninitiativ bei Gerichten anfragen und pseudonymisiert zur Verfügung stellen. Da haben sie halt Wert drauf gelegt, dass sie das selber wohl irgendwie pseudonymisiert machen wollen. Und sie haben auch gesagt, sie wollten die Justiz damit nicht überfordern und wollten das deswegen schrittweise machen. Und vor allem sollen das wohl Urteile sein, also nicht random irgendwelche Urteile natürlich, die müssen ja irgendwie wissen, was sie anfordern sollen, weil die Gerichte ja sonst nicht wissen, was sie rausgeben sollen, sondern es sollen Urteile sein, die bei OpenJur, die ja schon einen relativ großen Datenschatz haben, zitiert werden.
Ich kann mich jetzt aber ganz dunkel erinnern, dass es so ein Programm, so eine Idee auch schon unter der Ampelregierung gab. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
Nix, weil es die Ampelregierung nicht mehr gab. Also die Ampelregierung wollte das tatsächlich auch schon machen. Das stand damals auch im Koalitionsvertrag. Das hat die aktuelle Regierung aber nicht übernommen. Ich glaube, es gab damals zumindest schon Ideen im BMJ, dass das BMJ selbst Urteile veröffentlichen wollte, ist nicht weiter verfolgt worden. Aktuell kann man es nicht finden und deshalb vielleicht auch das ein Grund, warum sich jetzt dieses Projekt zusammengefunden hat, das nach eigenen Angaben jetzt auf gezielte Bürgerbeteiligung und öffentlichen Druck setzen will, mehr Urteile öffentlich verfügbar zu machen. Den Link zum Artikel von Janina dazu bei Berg Aktuell packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Und in Berlin?
Ja, und in Berlin tagt diese Woche traditionell die Herbst-Jumiko und es gibt wie stets durchgesickerte Vorschläge. Mein Lieblingsvorschlag kommt aus dem Saarland. Groteske Volksverhetzungsvorwürfe, Hausdurchsuchungen und ein neuer Tatbestand Politikerbeleidigung erschüttern das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger. Petra Berg von der SPD sagte sich, holt mal Moselwein und erfindet die Journalistenbeleidigung. Ja, wir kriegen einen neuen Tatbestand. Darüber berichtet Hasso Sujak bei der LTO. Es soll tatsächlich eine neue Tatbestandsvariante in § 188 StGB geben. Das ist die Politikerbeleidigung. Im Volksmund steht natürlich nicht drin Politikerbeleidigung, sondern Beleidigungen, die sich gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person richten. Es sollen aber auch weitere Verschärfungen kommen bei 223, 240, 241. Das sind dann so strafverschärfende Regelbeispiele. Da würden sich also dann so Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung gegen Journalisten richten. Und man erwägt wohl auch eine Verschärfung durch die Strafzumessungsregel in Paragraph 46. Ob das jetzt und oder ist, das weiß ich nicht. Aber es soll also ordentlich schärfer werden, um Journalisten zu schützen.
Also du hast ja jetzt deutlich zum Ausdruck gebracht, was du davon hältst. Es war ja wirklich ein total neutraler Einstieg. Aber jetzt mal, um der guten Frau auch mal irgendwie hier das Wort zu reden. Es gibt ja schon durchaus Anlass dafür, über sowas nachzudenken. Denn die Zahl der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, die steigt ja seit Jahren permanent und zwar auch hierzulande.
Ja, absolut. Und das ist ja auch, ich bin ja auch irgendwie Journalist und das gefällt mir natürlich auch nicht und ist auch besorgniserregend. Allerdings muss man sagen, dieser 188, diese berüchtigte Politikerbeleidigung, steht schon ziemlich in der Kritik und wird heiß diskutiert, weil es eben doch gerade in dem Bereich, wo man hitzig diskutiert, wo man polemisch debattiert, dann eben den Staat plötzlich mit dem schärfsten Schwert, das ihm zu Gebote steht, in der Tür stehen hat. Wir haben diese Hausdurchsuchungen gehabt, bei denen viele auf 188 zurückgehen. Das haben wir auch mit den Strafjuristen in der vergangenen Podcast-Folge diskutiert und die haben das auch gesagt, dass die Hausdurchsuchungen vor allen Dingen deswegen wohl zu nehmen, weil es eben auch diese Verschärfung im Strafrecht gibt.
Natürlich, wenn ich tatbestandlich ausweitere, dann muss ich halt damit leben, dass es mehr Durchsuchungen und mehr andere tiefgreifende Ermittlungsmaßnahmen gibt. Ne? Das ist nicht besonders überraschend. Ja.
Und gerade so eine Schwachkopfdebatte bei Habeck, ne, wo dann irgendwie so halb ironisch und so, ihr kennt alle diese Fälle, aber die werden natürlich sehr sichtbar. Ja? Andere Strafverschärfungen, die kriegt man dann erst mit, wenn es erstmal durch eine Statistik durch ist. Und hier hat man ja schon zumindest das Gefühl, oh, das wird hier aber ganz schön scharf und führt natürlich dazu, dass auch Populisten mit ihrer Story der eingeschränkten Meinungsfreiheit eher Gehör finden und Entfremdung und Populismus zunehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 185 selbst steht ja schon auf tönernen Füßen. Ne? Bundesverfassungsgericht hat ihn nur gehalten, weil es eine gefestigte Rechtsprechung gab. Wenn man jetzt also dann sowas sagt wie, ja, wie würde man den Journalist definieren? Gegen eine im öffentlichen Leben des Volkes stehende Person? Bin ich das dann? Bist du das dann? Ist das ein Influencer? I don't know. Also das wird noch recht spannend werden, denke ich, und wird vor allen Dingen auch zu erhitzten Debatten führen, wenn das erstmal aus der Fachblase raussickert.
Davon kann man ausgehen. Sonst noch was Interessantes bei der Yumiko?
Ja, wir sind noch nicht fertig mit Eingriffen in die Kommunikationsfreiheiten. Es gibt noch einen Vorstoß, da geht es um heimliche Bildaufnahmen aus sexueller Motivation. Die sollen strafbar werden. Das ist eine Initiative von Frau Hubig, Frau Gallina aus Hamburg, von den Grünen.
Das war doch
und
die
Herrn
Kölnerin,
Limbach.
Oder nicht? Hier, die Kölner Joggerin.
Die Kölner Joggerin, genau. Die ist das. Janni Gensch heißt sie. Und die war von hinten gefilmt worden. Da hat ein Mann mit seinem Handy auf ihren Hintern gezielt. Und Frau Gensch hat das aber dann alles gefilmt selbst und ihn konfrontiert. Das war wahnsinnig mutig und ist auch total viral gegangen, millionenfach angeklickt worden.
Zu Recht, sehr cooler Auftritt. Ja.
Das war ein cooler Auftritt, genau. Und jetzt ist es ja so, es gibt eine Norm 184K StGB, die bestraft das Fotografieren unter den Rock. Genau formuliert ist es so, dass also das Fotografieren verboten ist, wenn Körperteile gegen Anblicke geschützt sind. Und das ist aber natürlich ein Problem, wenn eine Joggerin joggt und zwar keinen Rock anhat, aber darunter schon noch Kleidung anhat und Männer dann eben sich auch dann darauf aufgeilen, dann da die Kamera drauf zu halten. Da macht Frau Hubig und die anderen Mitstreiterinnen dann eben eine Regelungslücke aus. So, nun möchte ich natürlich keineswegs derjenige sein, der sich da auf die Seite derer stellt, den anderen Frauen den Hintern fotografieren. Nun bin ich aber allerdings auch fotografiebegeistert.
Aber eigentlich bist du's, ne?
Eigentlich bin ich's. Und weißt du was? Ich bin's wirklich. Ich muss mir jetzt mein Geständnis abgeben. Wer es schafft, meinen Instagram-Account ganz zum Schluss, sozusagen ganz zu Beginn zurückzuscrollen, findet dort ein Foto von einer Frau, die gerade irgendwie da irgendwas am Supermarktregal macht. Ich mache Straßenfotografie, ja, also so eine absurde Straßenszene. Und die hat auf ihrem Hintern irgendwas geschrieben, irgendwas Absurdes stand da drauf, also groß und fett auf dem Hintern drauf. Und das habe ich fotografiert, weil es absurd war. Ja, nicht, weil ich das irgendwie sexuell interessant finde, sondern weil es so schön absurd aussah. Und da denke ich natürlich, kriege ich jetzt...
Das möchtest du auch weiterhin tun dürfen.
Kriege ich jetzt endlich meine Hausdurchsuchung, wenn ich das zukünftig nochmal tun sollte. Was ich natürlich nicht mehr mache. Ich habe mich auch fotografisch weiterentwickelt, sowas mache ich nicht mehr. Aber ich wollte nur sagen...
Das ist ein klassisches Beispiel für das Problem der Verschwommenheit von Tatbeständen, die sich auf rein subjektive Elemente beschränken würden.
Siehst du, ich bin nicht der erste Straßenfotograf, der Absurditäten auch körperlicher Art im öffentlichen Raum fotografieren möchte. Und all diejenigen bekommen ein Problem. Ich will das Problem nicht kleinreden, dass es gab. Und diese Schweine sind mir auch komplett zuwider, aber ich sag nur, wenn man mal was verschärft, wird es irgendein Problem geben. Muss man dann eben hinnehmen. So,
wir schauen erstmal, was dabei rumkommt. Das steht ja nur auf der Agenda.
Ja, es steht nur auf der Agenda und da steht übrigens noch mehr drauf. Das nur ganz kurz noch, das Betreuungsrecht ist Thema. Da geht es um Abbau bürokratischer Hürden und der DAV hat schon wieder eine Warnung rausgegeben und hat gesagt, dass so weit kommt es noch, das geht nicht. Könnt ihr euch selbst reinlesen, wenn das dann da ist. Ich habe noch keinen Entwurf gesehen. Und dann bespricht die Yumiko noch den bayerischen Vorschlag, den wir hier tatsächlich schon im Podcast in Folge 70 thematisiert haben. Da geht es darum, dass Rechtsschutzversicherer selbst außergerichtlich beraten und vertreten können sollen. Und da hatten wir gesprochen mit Markus Hartung, Folge 70, könnt ihr euch nochmal anhören. Grundsätzlich geht es darum, dass natürlich die Anwälte Besorge haben, dass ihnen Geschäft wegschwimmt, wenn die Rechtsschutzversicherer selbst als vertrauenswürdige Quelle beraten. So, und damit kommen wir zum nächsten Thema.
Kommt das im Examen?
Heute haben wir nach Wochen endlich mal wieder etwas aus meiner Lieblingskategorie dabei. Dieses Mal allerdings eher so fürs ganze Leben und nicht nur fürs Examen. Die Kollegin Janina Schäfer aus der Beck Aktuell Redaktion hat nämlich vergangene Woche das Buch Neue Briefe an junge Juristinnen und Juristen für uns rezensiert. Und jetzt ist sie natürlich auch hier im Podcast, um auch euch davon zu erzählen. Hallo Janina.
Hallo Pia, schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, Zeit wird's mal. Du hast dich ja vor 2 Wochen sogar freiwillig für die Rezension gemeldet, obwohl gute Rezensionen ziemlich aufwendig sind. Das geht ja schon mal damit los, dass man schon ein komplettes Buch lesen muss. Wie kam es dazu?
Naja, ich wurde ja quasi indirekt dazu genötigt, weil unser gemeinsamer Kollege Joachim Jahn einer der drei Herausgeber ist. Und dann kann ich das Buch natürlich nicht liegen lassen, sondern muss es auch tatsächlich lesen und rezensieren. Und ich habe den Vorgänger des Ratgebers bei mir im Regal stehen. Der kam nämlich raus, als ich selber noch Jura studiert habe, also während meines Jurastudiums. Und ja, dann wollte ich natürlich wissen, was hat sich eigentlich geändert in den 10 Jahren, die ich jetzt älter geworden bin?
Das, ja, siehst du, selbst in deinem Alter wird man älter, man soll es kaum glauben. Also Zeit für eine kleine Klarstellung. Natürlich machen wir das hier nicht, um Werbung zu machen. Wir in der Redaktion von Beck aktuell rezensieren Werke natürlich völlig unabhängig davon, in welchem Verlag sie erscheinen. Also wenn ihr was Spannendes habt, worauf ihr uns aufmerksam machen wollt, immer gerne Post an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Das einzige Kriterium für uns ist, es muss uns halt in der Sache interessieren. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Janina, es hat dich interessiert. Was hat sich denn geändert in den 10 Jahren dazwischen?
Also als allererstes ist mir der Titel aufgefallen.
Ein Traum,
mir ist
oder?
Es positiv ins Auge gefallen, anderen wahrscheinlich eher negativ. Mhm. Und zwar lautet der Titel jetzt natürlich Neue Briefe an Juristinnen und Juristen. Also wir haben einen gegenderten Titel. Und das zeigt sich glücklicherweise auch bei der Autorenschaft. Wir haben jetzt nämlich 33 Autoren, von denen sind 17 weiblich. Und insgesamt kam es mir so vor, als seien die Autoren diverser geworden. Also es gibt zum Beispiel auch Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund, die dabei sind. Und man hat auch gemerkt, dass sich in den 10 Jahren wirklich was getan hat. Denn wir haben jetzt ja auch neue Berufe, die es so vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Nämlich zum Beispiel alles im Bereich Legal Tech und KI. Und die sind jetzt tatsächlich auch im Buch mit vertreten. Und allein deswegen lohnt sich die Neuauflage schon, weil da jetzt eben plötzlich ganz neue Berufe vorgestellt werden.
Also jetzt mal ganz kurz für mich, wenn ich das Ding jetzt nicht gelesen habe, Briefe an junge Juristinnen und Juristen, das klingt ja fast literarisch anmutend. Was du jetzt gerade sagst, klingt aber eher nach einem Ratgeber. Was ist es denn jetzt? Ist es jetzt doch ein Karriereratgeber trotz des hübschen Titels?
Also ich gehe davon aus, das Buch soll ein Karriereratgeber sein. Es wird auch als Karriereratgeber teilweise vorgestellt. Es ist aber ein atypischer Karriereratgeber. Also man liest da nicht so dieses übliche Blablabla mit einer ganzen Aneinanderreihung von Tipps, die man angeblich machen muss, um die perfekte juristische Karriere zu haben, sondern wir haben da drin eben Briefe, die Juristinnen und Juristen, die jetzt im Berufsleben stehen, an die neue Generation geschrieben haben. Und in den Briefen erzählen sie relativ persönlich und eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise, was es für Karrieretipps gibt, was es für verschiedene Berufe gibt, wieso sie selbst Spaß an ihrem Beruf haben und teilweise aber eben auch, was unterwegs bei der Karriere mal schiefgegangen ist. Und das liest sich anders als der klassische Karriereratgeber, ist aber auch eine Form von Karriereratgeber.
Das sind ja aber jetzt auch nicht irgendwelche Juristinnen und Juristen, sondern berühmte, ne? Also auf sozusagen auf die eine oder andere Art und Weise berühmte Juristinnen und Juristen.
Es sind Richter und Staatsanwälte dabei, teilweise von den höchsten Gerichten. Wir haben aber auch Anwälte, die teilweise als Strafverteidiger tätig sind oder auf LinkedIn auffallen, weil sie ganz viel zum Thema KI posten. Also die Auswahl ist wirklich groß. Es sind auch ein paar Politikerinnen und Politiker dabei, also die Jura studiert haben und dann später in die Politik gegangen sind.
Und gab es beim Lesen was, was dich überrascht hat?
Ich fand es wirklich positiv, wie ehrlich die ganzen Leute waren. Also man könnte sich jetzt ja vorstellen, dass jeder seinen Beruf besonders betonen möchte oder eben schreiben will, wie großartig die eigene Karriere verlaufen ist. Die Briefe waren aber in allerlei Hinsicht ehrlich, und zwar sowohl was Kritik betroffen hat, also beispielsweise an der juristischen Ausbildung, als auch wenn es um den eigenen Lebensweg ging. Also dass die Autorinnen und Autoren durchaus schon mal eingestanden haben, was eben nicht so gut lief. Und das fand ich wirklich gut und hat mich überrascht.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, es gibt auch Kritik am Jurastudium oder an der juristischen Ausbildung insgesamt?
Genau, also in den Briefen erzählen die meisten Autorinnen und Autoren von ihrem Lebensweg. Und der beginnt ja logischerweise mit dem Jurastudium und Referendariat. Und da wird schon auch manchmal kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um sowas wie unnötigen Stress in der Examensvorbereitung oder altbackene Didaktik oder die willkürliche Notenvergabe geht. Also die Autoren werden durchaus kritisch, was die juristische Ausbildung im Insgesamten betrifft.
Ist jetzt nichts Neues, aber tut auch gut, es mal zu lesen von jemandem, der sozusagen eher dazu berufen ist, das zu schreiben, weil er trotzdem, er oder sie trotzdem eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat, ne?
Ja, das hat mich auch gefreut, weil das motiviert dann auch irgendwie, wenn man sagen kann, okay, vielleicht waren meine Noten jetzt nicht so toll oder ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, aber danach ist man dann trotzdem Bundesverfassungsgerichtsrichter geworden.
Trotzdem ein Jura-Superstar geworden. Hat das Buch auch eine übergreifende Message?
Also die Briefe insgesamt sind individuell. Jeder Brief hat so seinen eigenen Charakter und geht auch auf eigene Punkte ein. Ich glaube aber, es gibt zwei Messages, die so über allem stehen. Und das eine ist, glaub an dich selbst, sei motiviert, hör auf dein Bauchgefühl und lass dich nicht unterkriegen, so ganz grob zusammengefasst. Und das zweite wäre, dass wenn man Studium und Referendariat dann mal überlebt hat, dass einem dann wirklich alle Türen offen stehen. Also dass man unglaublich vielfältige Berufe ergreifen kann und dass auch jeder eine Chance hat, einen tollen Beruf zu ergreifen. Und ich glaube, das ist wirklich motivierend, das so zu lesen.
Das klingt aber jetzt schon ein bisschen nach Ratgeber. Aber okay, man kann ja Ratgeber auch mögen. Gibt es denn noch was, was du im Buch vielleicht nicht so magst oder was du vermisst hast?
Also man kann natürlich bei jedem Ratgeber darüber diskutieren, was da jetzt genau reingehört und was nicht und vor allem auch, wieso Beruf XY jetzt erwähnt wurde und der andere Beruf nicht oder auch über die Auswahl der Autorinnen und Autoren. Aber grundsätzlich fand ich das sehr gelungen und vielseitig. Lustigerweise lesen sich manche Beiträge so ein bisschen wie ein Wikipedia-Artikel, also dass einfach chronologisch einzelne Stationen aufgelistet werden. Das fand ich dann nicht so attraktiv zum Lesen, aber das ist halt Geschmackssache. Und ja, es gibt halt auch den einen oder anderen Ratschlag, der so ein bisschen klingt wie so ein Kalenderspruch.
Zum Beispiel?
Also ich habe hier ein Zitat und das wäre, sei fleißig, folge deinem Herzen und vertraue dir selbst.
Well, ich sage dazu jetzt einfach mal nichts. Trotzdem eine Leseempfehlung von dir?
Ja, von mir auf jeden Fall. Ich fand es interessant zu lesen, hat Spaß gemacht und ich finde vor allem die verschiedenen Perspektiven wirklich gelungen und gut.
Toll, das klingt doch sehr gut. Also danke dir, liebe Janina, für die Buchvorstellung. Den Link zu Janinas Rezension für Beck aktuell und natürlich auch den Link zu dem Werk selbst, nämlich zu den neuen Briefen an junge Juristinnen und Juristen, die ja beim Beck Verlag erscheinen, packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Ja, bei diesen Briefen an junge Juristen, ich habe ja eine Mail bekommen von Tobias Kostomczyk und mein erster Gedanke war ja, oh, jetzt fragen Sie mich, ob ich auch Ratschläge geben darf. Und dann habe ich nachgeguckt und war total enttäuscht, weil es ging nur darum, dass er wollte, dass wir das im Podcast besprechen. Und dann habe ich aber
seinen Willen auch noch bekommen.
Er hat seinen Willen bekommen, aber ich habe auch Trost gefunden, denn ich habe nachgeguckt und du bist auch nicht drin. Auch für dich interessiert sich keiner, Pia. Warum eigentlich nicht?
Ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass wir hier schon ständig ungefragt schnacken und Ratschläge geben. Ob die jemand hören will, weiß man ja auch nicht. Ne? Von daher bin ich jetzt eigentlich noch nicht so traurig. Wir können aber auch noch mal Tobias Kostomczyk fragen oder Joachim Jahn, beide mit Herausgeber, warum die uns eigentlich nicht nach ihrer Meinung fragen.
Das ist jetzt vorbei. Ich habe einen Podcast. Raus, ne? So, ich habe einen Podcast, das reicht mir. Und wenn ihr uns mitteilen wollt, wie ihr unsere unerbetenen Ratschläge findet, könnt ihr das machen. Und ihr wisst, wie das geht. Gerechtigkeit-loseblatt.njw.de. Ihr hört uns nicht zum ersten Mal, die meisten jedenfalls. Und damit bleibt nur dir ein Satz noch übrig, Pia.
Ich möchte vorher noch sagen, oder natürlich gerne über die sozialen Medien. Und mein Satz zum Ende. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Adios.